D-Radio Wissen. Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Ein schönes neues Jahr. Hallo.
Jubiläum, 20 Jahre Deutschlandradio.
Noch ein Jubiläum, 30 Jahre Privatradio.
Und ein Gast, Andreas Knedlik vom Hörfunkarchiv digiandi.de.
Das sind die Themen in der Redaktionskonferenz heute am 2. Januar 2014, in der wir Was mit Medien machen.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Daniel Bröckerhoff, nachdem Journalist Glenn Greenwald auf dem Chaos Communication Congress nach Weihnachten einen Vortrag gehalten hat. Ja, da gab es die Debatte, inwieweit Journalisten eigentlich auch Aktivisten sein dürfen. Daniel Bröckerhoff kommt da zu einem ganz eigenen Schluss in seinem Blog. Das haben wir mal für euch frei ins Deutsch übersetzt. Er sagt, Zitat, Journalisten sollten weder Protestbanner vor Unternehmen aufstellen, noch sollten sie eine Kampagne gegen sie organisieren. Sie sollten recherchieren, informieren und diese Informationen zusammenstellen und veröffentlichen, sodass die Öffentlichkeit entscheiden kann, ob sie etwas unternehmen möchte oder nicht. Jeder Journalist, der als Aktivist tätig wird, sollte frei sein, dies zu tun. Aber er oder sie stellt seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel, wenn er oder sie Argumente, Beweise oder Sichtweisen unterdrückt und die er nicht mag oder die ihm nicht in seine Sichtweise passen.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Daniel Bröckerhoff hat recht, das ist der springende Punkt. Es geht um das berühmte eine Haltung haben. Die Menschen wünschen sich Einordnung, Erklärung und da gehört es bei einigen Themen einfach dazu, dass man sich einem Thema im wahrsten Sinne des Wortes verschreibt. Schon allein die Art und Weise, wie Themen ausgewählt und gewichtet werden, lassen Journalisten schon zu kleinen Aktivisten werden. Der springende Punkt ist, bin ich in meiner Sichtweise transparent, erkläre ich meine Motivation und lasse ich auch die Gegenseite zu Wort kommen. Solange die journalistischen Grundsätze eingehalten werden, gehört dies heute einfach dazu. Was mit Medien? Das jubilierende Medienmagazin.
Ja, und wir kommen aus dem Jubeln quasi gar nicht mehr raus, denn zu diesem Jahreswechsel, da gab es gleich zwei Radiojubiläen. 20 Jahre Deutschlandradio und 30 Jahre Privatradio in Deutschland. Und das wollen wir heute feiern, indem wir das machen, was ihr eigentlich sonst auch immer macht, wenn ihr uns hört, nämlich wir hören heute Radio.
Am 1. Januar 1994 ist das Deutschlandradio an den Start gegangen. Das ist ja sozusagen das Haus, zu dem auch die Radiowissen gehört. Das war etwas Besonderes hier in Deutschland, denn anders als in Frankreich mit Radio France oder in Großbritannien mit der BBC, gab es in Deutschland lange Zeit keinen nationalen Hörfunk.
Ja, und obwohl mir jegliche Kompetenz dazu für fehlt, spiele ich jetzt mal so ein bisschen den Historiker, Pähler. Ja. Also es lag, ich glaube, es ist doch sehr nachvollziehbar, selbst wenn man kein Radiohistoriker ist. Es lag zum einen ja eigentlich an der föderalen Struktur der Bundesrepublik, die wir auch heute noch haben, und zum anderen eben an der Teilung der deutschen Nation. Und mit dem Deutschlandradiostaat änderte sich dies eigentlich erst. Es formierten sich dann unter dem Besatzungsrecht eigentlich der entstandene RIAS Berlin und der vom Bund getragene Deutschlandfunk und eben auch noch der nach 1989 vom Runden Tisch gegründete und aus dem DDR-Rundfunk hervorgegangene Deutschland-Senderkultur. Alle diese drei unter dem Dach von ARD und ZDF zu Deutschlandradio.
Und als das Deutschlandradio an den Start ging, da feierte der Privatfunk bereits sein 10-jähriges und heute somit sein 30-jähriges Jubiläum. Am 1. Januar gab es dann in Rheinland-Pfalz für einige tausend Hörer die Radio Weinstraße zu hören. Das war ein Kabelpilotprojekt in Ludwigshafen. Der Privatradiomarkt ist somit ein paar Stunden älter als das Privatfernsehen.
Ja, und das, was wir euch jetzt hier in ganz komprimierter Form referiert haben, das hören wir uns heute jetzt aber auch an, denn wir haben heute Besuch von Andreas Knedlik, er ist bei uns, er ist der Macher von digiandi.de, dem Hörfunkarchiv, und deswegen sagen wir erstmal, schön, dass du bei uns bist, Andreas, hallo.
Schönen guten Abend, freut mich sehr.
Wir stellen dein Projekt auch heute im Laufe des Abends noch sehr ausführlich vor und du hast uns ja vor allen Dingen auch super viele akustische Beispiele mitgebracht, worüber ich mich sehr freue. Wir machen insgesamt auch eine akustische Fahrt durch die einzelnen Bundesländer, aber wo wir schon bei den ganzen Jubiläen sind, du hast auch historische Ausschnitte vom Privatradiostart und auch vom Deutschlandradiostart mitgebracht. Womit sollen wir mal anfangen?
Ja, nachdem du schon Radio Weinstraße angesprochen hast.
Außerdem haben wir ja vorhin auch gelernt, wir sollen sozusagen nicht uns als journalistische Aktivisten für etwas gemein machen. Mhm. Und dann nicht, dass man sagt, ja, weil ihr hier beim Deutschland
Radio seid. Ich sag einfach, seid. Alter vor Schönheit.
Ach so.
Ja. Was hören wir von Radio Weinstraße?
Das ist ziemlich aus der Anfangszeit. Es ging ja im Kabel los, im Kabelpilotprojekt, wie du schon gesagt hast. Und da hören wir etwas, eine kurze Ansage, sage ich jetzt mal, von damals.
Radio Weinstraße.
Zu hören auf UKW 104,35 MHz.
Das klingt, sagen wir jetzt erstmal so, aus unserer heutigen Sicht interessant.
Nein, sagen wir, als hätte ich das auf meinem Gameboy komponiert. So klingt das, finde ich, oder?
Ein bisschen schon.
Ich hatte so, gut, das liegt nur an der Region. Ne? Weinstraße, Radio Weinstraße suggeriert ja eigentlich eher, dass es so ein, ich sag mal, so ein Radiosender für einen Supermarkt ist, aber das ist es natürlich nicht. Da wird man ihm, glaube ich, nicht gerecht.
Nee, das wird nicht gerecht, weil das war nun mal in Ludwigshafen.
Ja.
Und das ist ja doch Weinanbaugebiet dort. Und ich denke, daher kommt der Name.
Aber ich glaube, die Anzahl der Hörer war wahrscheinlich ähnlich überschaubar wie im Supermarkt am Anfang.
Ja, wahrscheinlich weniger sogar.
Dann lass uns doch erstmal reinhören, wie es eigentlich klang, bevor das Deutschlandradio gegründet wurde. Rias Berlin ist auch mit am Start in deinem Archiv.
Rias Berlin. Das war nochmal wann genau? Das muss ja schon ziemlich lange her sein.
Ich glaube, der Jingle ist gar nicht so alt. Der dürfte so aus der Endzeit des Rias sein.
Okay. Also das wollte ich gerade sagen, das hört sich nämlich schon irgendwie gar nicht so uralt an. Es hörte sich in meinen Ohren sogar auch moderner an als Radio Weinstraße gerade. Vielleicht ist es einfach zeitloser gewesen, sagen wir mal so.
Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist so US-Style, so gesungen. Die haben die das übernommen, passt natürlich von den Amerikanern her. Wenn wir vielleicht den Nachrichten-Opener jetzt mal hören.
Rias Berlin. Nachrichten.
Der ist viel klassischer.
Da war wieder Tetris.
Das gute alte Tetris.
Aber wie die dann noch sagen, Rias Berlin. Mehr braucht man auch nicht sagen, da weiß man, jetzt kommt was Ernstes, jetzt kommen die Nachrichten.
Lass uns mal zum Rias 2 rüberschalten. Da gab es nämlich mehr Musik auf die Ohren.
Das war Jugendprogramm, was aus Rias 2 herausging. Da hat man dann irgendwann gesagt, wir machen jetzt ein komplettes Jugendprogramm aus diesem zweiten Programm, was wir haben. Und hat dann quasi so auch nach US-Vorbild ein Popradio gestaltet für junge Leute.
Hallo, ich bin Rick DeLisle, zum ersten Mal im Rias. Und gleich nach der Musik von The Moody Blues werde ich euch sagen, was ich mir für unsere Sendung vorgenommen habe.
So, das war's für heute. Hoffentlich schalten wir beim nächsten Mal wieder ein. Ich bleibe Rick DeLisle. Bis dann.
Rock mit Rick. Fragen in Songs nach dem Wer, Was, Wann, Wo und Warum stellte heute zum ersten Mal im Rias Rick DeLisle, bisher die Stimme des AFN. Von Mai an werden Sie Rick DeLisle häufiger im Rias-Programm hören können, beispielsweise alle 14 Tage auf Rias 1 in der Freitagnacht. Rick, warum gehst du zum Rias?
Naja, es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass ich möchte in Berlin als Privatmann bleiben. Und dass es immer so ist mit einem Disc-Jockey, dieses Beruf Disc-Jockey, bleibt in meiner Blutbahn. Außerdem, die Frage ist, kann ein DJ, der aus einer kleinen amerikanischen Stadt kommt, ein Radioprogramm in einer Großstadtsender wie Rias machen?
Vielen Dank für heute. Wir hoffen das. Rock mit Rick, künftig in Ihrem Sender häufiger bei Rias Berlin.
Yeah, Rock mit Rick.
Ich finde, wir können auch mal gleich noch so ein paar Formulierungen mit aufschreiben, die wir einfach mal ein bisschen bewahren können.
Ja, wir hoffen das. Oder? Finde ich auch sehr schön, das über das eigene Programm zu sagen.
Das ist nicht so, wir hoffen das. Oder auch, ich bleibe Daniel Fiene.
Ja.
Ja, das ist auch, das ist eine
das
schöne
hoffen
Formulierung.
Wir nicht.
Na, das hat doch gerade mal 15 Minuten gedauert, dein Neujahrsvorsatz, dass du netter bleiben wolltest, Herr Pähler.
Ja, Matt. Dann war's das. Ich werde es mir nächstes Jahr vielleicht wieder vornehmen.
Das ist interessant. Was man sich, wenn man sich die Rundfunkgeschichte anschaut, aber immer wieder auch dann tatsächlich feststellt, es werden auch häufig Sender verabschiedet. Und ich glaube, dafür etwas zu produzieren, das sind, glaube ich, eher so die nicht so einfachen Minuten für Radiomacher.
sicherlich nicht so einfach. Also es kam gestern im Deutschlandradio Kultur in der Sendung aus den Archiven ein Rückblick auf RIAS und Deutschland Sender Kultur, ist die Vorgängerprogramme. Und da hat man auch angesprochen, dass es eben sehr schwierig ist, dieses Deutschland Sender Kulturprogramm irgendwie zu beenden, wirklich zu beenden.
Und da hast du auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, wie das dann losging. Also den Anfang der letzten Sendung vom Deutschlandsender Kultur hören wir uns an. Das ist sozusagen jetzt 20 Jahre und zwei Tage.
Ein Tag. Silvester.
Zwei Kennen Tage. Sie den Deutschlandsender Kultur? Sagt Ihnen das was?
Nein, kenne ich nicht.
Für einige mag ja allein der Begriff Kultur inzwischen zum Fremdwort geraten sein.
Und für viele war sicher die Zeit zu knapp, diesen Sender aufzufinden und für sich zu entdecken.
Denn nun endet das Programm von DS Kultur. In den Stunden bis zum Jahres- und Senderwechsel begleiten Sie Elke Durak,
Joachim Dresdner, Jutta Scholz Technik, Erhard Gehl Musikredaktion. Der Hörfunkbeauftragte des ZDF für DS Kultur, Reinhard Appel, wird nachher zusammenfassend sagen: Ich glaube, das ist ein zukunftsträchtiges Programm, wenn ich an die Entwicklung der Radiolandschaft denke.
Und dieses Auslaufmodell möchten wir Ihnen bis 24 Uhr noch einmal vorstellen. Wir über uns, so ist der erste Teil überschrieben. Darin erinnern wir unter anderem
an Länderabende, Länderreporte, an Versuche, Grenzen zu überschreiten, Experimente zu wagen, zum Beispiel mit dem Frühprogramm oder mit Kontrovers. Dies ist unsere letzte Sendung.
Auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen trocken wirkte, es ist schon eine große Selbstironie, die da zu erkennen ist, wenn man auch eine Umfrage spielt und ja, kennen Sie eigentlich unser Programm und alle sagen, nö, wer, ja, nie.
Es ist mutig auch ein bisschen, ne? Ich meine, man hat zwar nichts mehr zu verlieren, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund gewesen. Ich finde, was man da auch schön übernehmen kann, Daniel, für unsere Moderation, ist dieses total fluffige Wechseln. Also wenn ich sagen würde, heute in der Redaktionskonferenz machen wir was mit Medien, wir sprechen unter anderem mit Andreas von
digiandi.de, dem Hörfunkarchiv.
Und wir machen mit ihm eine Reise durch das Radioprogramm
der letzten 20, 30, 40 Jahre.
Also bleibt dran hier bei
Die Radiowissen in diesem Programm oder so.
Genau, hoffen das.
Man nennt das übrigens, diese Doppelmoderationsart nennt man Lesen in verteilten Rollen.
Ja?
Ich weiß nicht, ob das ein Fachausdruck ist, aber...
Na gut, hat sich das eigentlich gehalten oder Andreas, ist das was du, wenn du durch dein Archiv und auch durch die aktuellen Programme so durchhörst, ist das, was du bei Doppelmoderation häufig findest? Also dass es so quasi einstudierte Vorträge noch gibt oder ist das auch dieser Zeit geschuldet, das ist heute irgendwie nicht mehr so zu hören?
Also ich glaube, man kann das jetzt nicht ganz vergleichen. Mein Archiv beschäftigt sich vor allem mit den Popwellen. Und das ist ja jetzt nun alles andere als eine Popwelle gewesen. Aber ich denke, dass auch heute in den Kulturen-Infoprogrammen das schon ein bisschen flockiger rüberkommt, also nicht so trocken, nicht ganz so trocken.
Okay.
Jetzt haben wir hier eine Perle sozusagen.
Ui.
Die ersten Sendeminuten von einem Programm des Deutschlandradios, nämlich Deutschlandradio Berlin.
Da hören wir genau zu.
Es ist 0 Uhr, 1. Januar 1994, Deutschlandradio Berlin. Wir wünschen allen unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes, friedliches und gesundes neues Jahr.
Deutschlandradio Berlin.
Prosit Neujahr. Ihnen allen möge 1994 ein gesundes, Hoffnung erfüllendes, glückliches und erfolgreiches Jahr sein. Das wünschen Ihnen alle Mitarbeiter des ehemaligen RIAS sowie die des ehemaligen Deutschlandsenders Kultur, die Sie seit heute ebenfalls hier aus dem Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz begrüßen. Mögen wir alle in Frieden, Freiheit und Meinungsfreiheit auch weiterhin engagiert und kritisch für die Würde des Menschen eintreten können. Besonders in einer Zeit, da die alltäglichen Sorgen um den Arbeitsplatz und die Wohnung unsere Gedanken eher abwenden von Idealen, Zielen und Werten, auch von immaterieller Natur, eben jenen Werten, die für den Erhalt und die Reparaturen unserer Umwelt und für die Zukunft unserer Kinder überlebensnotwendig sind. Mögen wir alle die Kraft für Neudefinitionen haben, die Kraft, in Frage zu stellen, was offensichtlich nicht mehr funktioniert, und selbst als Deutsche einen pragmatischen Zugang finden zu den Problemen unserer Zeit. Mögen wir den Aufgaben gewachsen sein, die wir bislang noch nicht so recht erkennen konnten oder wollten. Und mögen uns 1994 die richtige Weichenstellung gelingen.
Das ist schon gleich eine ganz andere Ansprechhaltung als zu dem, was da vorher stattgefunden hat.
Und 4 Stunden liegen bloß dazwischen.
Unglaublich.
Können Welten sein im Radio, 4 Stunden lange.
Ich muss gerade an so eine Science-Fiction-Aufbruchsszene im Kino denken. Oder so im Wilden Westen, man reitet der Sonne entgegen.
Ja, es hat schon auch was Heroisches, also irgendwie, ne? Es ist und was Feierliches. Also allein diese Musikstrate aus, die wir jetzt immer noch hören. Dass da etwas an den Start gegangen ist, was, glaube ich, mit einer großen Würde und Ernsthaftigkeit sich seiner neuen Aufgabe stellt. Das hört man raus.
Und jetzt der Kontrast. Der Sendestart von D-Radio Wissen am 18.01.2010, den hatten wir auch damals besprochen in Was mit Medien, erinnerst du dich noch?
Ich erinnere mich sehr gut daran.
Und ich weiß aber gar nicht mehr so genau, wie der klang. Hier ist der.
D-Radio Wissen.
Ja, da sind wir, liebe Freunde der niveauvollen Radiounterhaltung. Mein Name ist Rebecca Link und jetzt die Welt in 100 Sekunden.
Kurz und knapp.
Aber auch wirklich kontrastreich.
Ja.
Tja, wie hast du damals den Sendestart von D-Radio Wissen, von unserem kleinen Kuschelprogramm erlebt?
Ich glaube, da bin ich noch im Bett gelegen.
Tatsächlich? War 6 Uhr morgens,
6 war es, glaube ich, ja.
Aber wie ist das, ich meine, so oft gibt es ja heutzutage, glaube ich, nicht mehr Sendestarts, wie das zu anderen Zeiten mal war. Wenn du sowas was mitbekommst, dass da ein neuer Sender an den Start geht, lädst du denn einfach irgendwo nachher die MP3 runter oder sagst du, da stehe ich dann doch jetzt auch mal für auf und hör das live, über welches Empfangsgerät auch immer?
Also live hören, das ist relativ selten. Mhm. Die Technik ist ja heute wirklich easy, muss man sagen. Ja. Hier ein bisschen programmieren, zack, dann nimmt mir der das auf, tagelang, wenn ich will.
Ja.
Und also live selten, wirklich selten. Vor allem, wenn es dann 6 Uhr morgens ist. Also.
Okay, hätte ja sein können, dass das auch noch dazu gehört. Ne? Nicht nur das quasi Archivieren, sondern auch das Live-Hören.
Wenn man sich anhört, auch so, wie sich die ganze Sachen verändert haben, so über die Zeit, das finde ich total spannend. Wann hast du angefangen, digiandi.de zu betreiben und dein Hörfunkarchiv aufzubauen?
Das sind jetzt gut 3 Jahre. In der Intensität.
Was war für dich die Motivation, diese Sammlung anzulegen?
Ich habe mich schon immer für die Geschichte interessiert. Also seitdem ich Radio höre, das ist irgendwie seit 6, 7 Jahren oder so. Also seit ich 6 oder 7 Jahre war. merkt dann halt immer wieder, früher war es sehr anders, wie wir halt jetzt auch gerade merken. Und gerade eben die Popwellen, ich höre gerne auch viel Musik. Musik ist für mich ganz wichtig, auch Musik der 70er, 80er. Und da war halt früher ein ganz anderer Musikjournalismus hinter dem Programm. Man hat es ganz anders gestaltet, war viel mehr Vielfalt drin, auch wenn es heute propagiert wird. Wir haben die meiste Abwechslung und so weiter. Mhm. Früher hat es halt gestimmt. Und daher habe ich halt immer mehr alte Sachen gehört. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt musst du das mal katalogisieren und auch quasi nach draußen gehen und sagen, was haben denn die Leute? Ich hebe das auf gerne. Ich schaue, dass das quasi in das digitale Zeitalter gerettet wird. Ja.
Kannst du heute noch, wenn du so deine eigene Beschäftigung mit dem Thema Radio betrachtest, sagen, wo dieser Moment war, wo du quasi vom normalen, vielleicht interessierten Hörer, der gerne Radio hört, dann quasi diesen Switch gemacht hat und zum Experten wurdest? Also kann man das irgendwie festmachen, diesen Zeitpunkt, oder war das ein wirklich über die Jahre kommender, fließender Prozess?
Also inhaltlich würde ich sagen, seit der Zeit eigentlich so 3, 4, 5 Jahre. Mhm. Technisch schon immer, weil ich habe mich dann auch schon in den 90ern mit Satellitenempfang und so weiter beschäftigt, also Radio-Satellitenempfang und so Krimskrams, und habe auch damals schon für uns exotische Sender gehört, die sonst niemand kannte. Aber dass ich mich wirklich so inhaltlich damit beschäftigt habe, das ist so 4, 5 Jahre her, ja.
Gibt es eigentlich viele Leute, die das verstehen, dieses Hobby? Außer Radiomacher wie wir natürlich. Wir finden es toll.
Das kann ich jetzt nicht so beantworten, weil ich das im Alltag jetzt auch nicht so raushängen lasse eigentlich. Okay. Also.
Wie groß ist inzwischen denn deine Sammlung?
Ich habe nochmal die Zahl rausgesucht. Es sind jetzt in der Datenbank 3212 einzelne Mitschnitte. Das heißt aber nicht, dass das alles ist, was ich habe.
Weil du noch nicht alles aufgearbeitet hast.
Ganz genau, das ist es. Also ich habe terabyteweise Material digital schon bekommen und habe, ich weiß es nicht, bestimmt 2000 Kassetten, DAT-Kassetten, Videokassetten, alles zu Hause.
Aber wenn du jetzt beispielsweise von irgendjemandem was geschickt bekommst, auf irgendeinem älteren analogen Tonträger, dann digitalisierst du das erstmal. Und was machst du dann noch damit? Also du katalogisierst das, hörst du es dir nochmal an, wertest du es nach irgendeinem gewissen Raster auch aus oder ist es dann einfach fertig archiviert und wird quasi ins Regal gestellt, in Anführungszeichen, und
Also
fertig?
Alles, was ins Archiv wandert, habe ich auch gehört. Ich mache es ja nicht um der Sache willen, sondern weil ich es hören will. Das ist für mich ganz wichtig. Und dann die Entscheidung, ob es jetzt ins Archiv kommt oder nicht, ist eigentlich, gibt es nicht so wirklich. Weil wenn ich sage, das ist eine Sendung, lang genug macht Sinn, das so wie es ist aufzuheben, dann kommt es auch ins Archiv. Und dann schreibe ich halt auf also Programm, Sendungsname, Moderatoren, versuche, wenn ich es nicht weiß, Datum, Jahr rauszufinden. Nachrichten oder Fußballergebnisse sind da immer ganz praktisch. und dann wandert es in eine Datenbank und wird entsprechend auch gut gesichert abgespeichert.
Für immer.
Am besten für immer, ja.
Ist das, wird der Hörfunk in Deutschland nicht so gut archiviert? Oder machen das so bestimmte Sender? Oder kann man irgendwie sagen, die Großen machen es, die Kleinen nicht? Oder was motiviert dich, die Sammlung anzulegen?
Ich habe nicht den Einblick in alle Funkhäuser Deutschlands. Ich kann jetzt bloß sagen, dass ich von zwei Landesrundfunkanstalten weiß, dass die Popwelle nicht wirklich irgendwie erhalten ist.
Das verflüchtigt sich ja auch alles so.
Na, ganz einfach aus dem Grund, die Sendungen waren damals live. Warum sollte man denn das alles aufheben? Bandmaterial kostet Geld. Heute ist das ja wurscht, egal, Festplatte oder nicht, egal. Aber damals hat man ja aufs Band aufnehmen müssen und dann war so ein Wickel von dem Studio-Tonband, da gehen 3/4 Stunde ungefähr drauf, bei entsprechend guter Qualität. Ich meine, das ist ein Riesenaufwand, das aufzuheben. Und bei den Privatradios, da ging es ums Geld, würde ich ganz einfach sagen. Also noch mehr eben das auf Band aufzunehmen, da kostet jede Minute kostet Geld.
Und woher hast du dann heute deine alten Mitschnitte?
Also einerseits von Leuten, die damals schon Programm gemacht haben, also Moderatoren oder so, oder auch von anderen Hobbyfreunden, die selbst mitgeschnitten haben, so wie ich es heute tue. Ja, auf Kassette, auf VHS-Kassette, wo ja 4 bis 8 Stunden sogar drauf passen am Stück. Auf DAT-Kassette, das ist eine digitale Kassette, die kam Anfang der 90er. Und das sind so die Haupttonträger, sage ich jetzt mal.
Ja. Lass uns doch mal mit unserer Deutschlandreise einfach direkt weitermachen. Und in Bayern beginnen, deine Heimat.
Ja.
Und du hast uns erst einen Ausschnitt von Bayern 3 mitgebracht. Kann man sagen, dass das die Welle war, die das Privatradio zunächst am meisten geprägt hat oder zum Vorbild war?
Würde ich jetzt nicht ganz so sagen, weil da war noch ein bisschen was dazwischen. Also einerseits gab es seit den 60ern Radio Luxemburg, was sicherlich vielen noch ein Begriff ist irgendwie. Die haben damals halt schon was anderes gemacht, als die Öffentlich-Rechtlichen geboten haben im Unterhaltungsbereich. Und ich meinte jetzt das Beispiel von Bayern 3, weil das ganz gut zeigt, wie denn in den 70ern so eine typische sogenannte Laufbandsendung gemacht war. Das heißt, na, ihr spielt es einfach erstmal ab.
Das waren auf Bayern 3 goldene Hits. Im zweiten Teil sangen und spielten die Alotria Jazzband, Mil Tormi, Roger Williams Piano, Los Machucambos, Dalia Lavi, Roger Whittaker und die Orchester Kurt Henkels, Helmut Brandenburg und Gerhard Winkler. Und die Auswahl traf Eberhard von Biersburg.
Ja, das war also damals so gestaltet, man nahm eine Ladung Musik, meistens Tanzorchester oder hat er ja gerade alles gesagt, und hat das am Anfang angesagt und am Ende abgesagt und dann kam Werbung, dann kam Nachrichtenpunkt. Das war großteils das Tagesprogramm so gestaltet.
Da sagt man heute, glaube ich, Three Element Break zu, ne? Also, das ist wirklich, die macht man eigentlich, glaube ich, bei vielen Stationen gar nicht mehr. Und daraus bestand damals das Programm nur.
Die waren etwas länger.
Verkehrsservice am autofreien Sonntag, da hören wir auch mal kurz rein, von Bayern 3. Kannst du dich noch dran erinnern, Herr Peller, oder?
Ja, fast. Ich war fast schon geboren.
Hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Radio München. Der Straßenzustandsbericht für Autofahrer, die mit einer Ausnahmegenehmigung unterwegs sind. Auf den Autobahnen im Raum München und im Allgäu sowie auf allen bayerischen Autobahnen nördlich der Donau Neuschnee, zum Teil auch Schneematsch. Auf den Autobahnen sind wie an den vergangenen Sonntagen mit Fahrverbot die Tankstellen geschlossen. Sie unterhalten jedoch für dringende Fälle einen Notdienst. Bei Verstößen gegen das Sonntagsfahrverbot ist mit folgenden Geldbußen zu rechnen. Fahrer von Mofas, Mopeds und Kleinkrafträdern bis 50 Kubikzentimeter zahlen 100 Mark. Fahrer anderer Kraftfahrzeuge bis 20 PS 200 Mark, bis 150 PS 500 Mark, über 150 PS 800 Mark. In gravierenden Fällen können diese Sätze überschritten werden. Das Vergessen der Ausnahmegenehmigung wird mit einer Buße von 80 Mark belegt. Auf der Servicewelle von Radio München hören Sie Informationen der Bayerischen Polizei, des ADAC, der Wetterämter München und Nürnberg, der Flugwetterwachten Nürnberg und München-Riem, der Wasser- und Schifffahrtsdirektionen Regensburg, Würzburg und Mainz sowie von eigenen Korrespondenten. Das Programm von Bayern 3 hören Sie von 5.30 Uhr bis 19 Uhr. Ihr Serviceteam von heute Vormittag, Sendetechnik Marlies Blank, Sprecher Uto Bader, Redaktion Evi Schachenmeier.
Straßenzustandsbericht.
Ja, 1973, autofreie Sonntage. Ich war für einen Moment lang gerade mit meinen Gedanken sogar weg vom Thema Radio, sondern ich war ganz fasziniert von diesen doch sehr satten Bußgeldern, die man damals hätte kassiert. Für ein normales Auto irgendwie 500 Mark und das war ja damals viel Geld. Aber jetzt nochmal zurück zum Hörerlebnis. Also ich habe immer bei diesen alten Ausschnitten, wie das jetzt auch gerade war, so das Gefühl, damals hat man viel stärker noch angesagt, wer hat die Musik ausgesucht, wer hat sie abgespielt, wer hat in der Technik gesessen, wer hat noch in der Technik gesessen, wer hat vor dem Mikrofon gesessen, wer dahinter, wer hat das Studio aufgeräumt. Also gefühlt sind das alles, was heute irgendwo auf irgendwelchen Impressums und sonst wie Teamseiten im Internet zu finden ist, hat man früher angesagt. Toll, ist das jetzt, ich überspitze jetzt ein bisschen, aber das ist doch schon so, ne? Also es ist heute nicht mehr so.
Also, dass jemand noch den Musikredakteur ansagt, der die Sendung geplant hat, wenn sie denn noch einen Musikredakteur geplant hat, das kenne ich kaum noch. Also, Ich kenne jetzt bei Bayern 3 noch eine Sendung, da ist das so. Finde ich auch schön, dass es noch macht. Aber sonst, nee. Also.
Ist das so, ne, Daniel? Oder kannst du das, ist das bei euch anders?
Nee. Also sogar teilweise, wenn einige Leute irgendwie O-Töne holen heute, ne, dann sagt man das ja eigentlich auch gar nicht, sondern nur die Stimmen, die tatsächlich zu hören sind, die sagen ihren Namen in den meisten Fällen.
Das macht auch Sinn, vom Hörer her gedacht. Kann es sein, dass man heute, dass die Radiomacher heute mehr vom Hörer her denken, was für die wichtig ist und was nicht?
Ja, mit Sicherheit. Wobei das natürlich auch nicht immer gut ist, weil wenn ich es immer auf die Masse zuschneide, dann gehen die Perlen unter, weil die Masse die Perlen nicht unbedingt mag. Egal, ob wir jetzt von Musik oder Wort sprechen, egal.
Das ist wahrscheinlich das Dilemma, ne?
Was hast du uns als nächstes mitgebracht?
Wir machen jetzt einen Schwenk von dem öffentlich-rechtlichen Programm der 70er in das erste Privatradio, was so unterwegs war. Also es gab einerseits aus Ostbelgien sowie aus dem Elsass Privatradio, was schon recht früh nach Deutschland eingestrahlt hat, wo es bei uns noch keines gab. Und dann gab es noch die Südtiroler Programme, die was in ganz Südbayern und teilweise auch Baden-Württemberg dann zu hören waren. Die haben von großen Gipfeln in Italien gesendet und haben dann damit wahnsinnigen Sendeleistungen das UKW-Band zugebrezelt, sage ich jetzt einmal. Und einer davon war Radio Brenner, mal einen ganz kurzen Ausschnitt daraus.
There are many, many radio stations around the world.
Does music make us free?
But there's only one called Radio Brenner One. Broadcasting 24 hours around the clock on 104 FM.
I wanna make you music.
Music at its best on your radio station, Brenner One.
I wanna share a good day.
And now we kindly invite you to listen to more music.
Die Gruppe Nova und der Titel Terra. Der Radio Brenner Nachtclub ist ja so ein bisschen die Möglichkeit, quer durch den Garten zu spielen, nicht? Jetzt sind einige Leute dabei, die eigentlich lieber schlafen sollten oder wollten. Vielleicht andere müssen wach bleiben, weil sie arbeiten müssen. Die Dritten können nicht schlafen, weil es ihnen nicht gut geht. Und so hat halt jeder seine speziellen Wünsche an so eine musikalische Nacht. Und ich habe vor meinem Regal gestanden, vor meinem Archiv und habe gedacht, ja, was spielst du denn jetzt mal? Und bei alledem, was ich so rausgezupft habe, ist eine ganz bunte Mischung zustande gekommen. Ein bisschen was Deutsches, ein bisschen Disco, ein bisschen was Neues, ein bisschen was Altes, ein bisschen was Swingingliges, ein bisschen Easy Listening. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir eine ganz dufte Mischung gefunden haben. Halten Sie mir die Daumen, denn ich möchte ja nur, dass Sie sich wohlfühlen und dass Sie mit mir gut durch die Nacht kommen. Das wäre mein Wunsch für die nächsten 2 Stunden. Und jetzt denke ich zum Beispiel an die Sabine in Augsburg. Die junge Dame ist Kinderkrankenschwester dort im großen Klinikum und ich weiß, dass sie diesen Titel unheimlich mag. Die Time Bandits aus Holland. I'm specialized in you.
Das klang jetzt aber schon wieder wesentlich vertrauter.
Ja, wobei man muss sagen, es ist eine Nachtsendung, also schon etwas ruhig gehalten.
Ja.
Ich habe leider relativ wenig vom von anderen Uhrzeiten von Radio Brenner. Aber ich denke mal, dass das zu anderen Zeiten etwas noch flotter war.
Vielleicht hört ja gerade der ein oder andere zu, der vielleicht noch eine Tagaufnahme von Radio Brenner hat. Wie kann man dich dann am besten erreichen?
Über meine Webseite.
digiandi.de.
Ganz genau.
Sagen wir an dieser Stelle doch nochmal. Und wir wandern mal weiter durch Bayern und so ein bisschen mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, vielleicht können wir so mal so rund um den Antenne Bayern Sendestart uns mal da so hinbewegen. Da gab es ja sogar einen Vorläufer, das wusste ich gar nicht.
Ja, Radio 1 ist aus ein paar Anbietern zusammengekommen. Das war bereits im Kabelpilotprojekt, da ging es auch in München los. Und die haben sich dann formiert zu Radio 1 und als es dann auf UKW ging, auf 89 MHz, gab es dann ein Programm aus einem Guss, sage ich jetzt mal, hat dann bis 87 gesendet und musste dann eingestellt werden, weil eben die Gesellschafter von Radio 1 sich um die landesweite Kette bewerben wollten.
Ah, okay.
Und die Landesmedienanstalt hat gesagt, wir wollen da jemanden nehmen, der nicht noch kein Lokalradio macht. Also mussten die sagen, okay, dann machen wir halt jetzt kein Lokalradio mehr, damit wir dort eine Chance haben.
Und dann gab es wieder einen Sendeschluss und wie der klang, hören wir mal rein.
Hören Sie zum Schluss unserer Programme auf 89 MHz Ingolf Glabertz, Radio 1 Geschäftsführer.
This is the end. Beautiful friend.
Vor kurzem wurde eine Institution des Deutschen Rundfunks, der dienstälteste Nachrichtensprecher, verabschiedet. Vom Intendanten einer großen öffentlich-rechtlichen Anstalt höchstpersönlich. Der ließ es sich dann nicht nehmen, weil er ja schon mal auf dem Ansagerstuhl saß, auch noch das nachfolgende Programm zu präsentieren. Die Steigerung davon? Der Geschäftsführer eines kleinen privaten Radiosenders trägt sich mitsamt dem ganzen Sender selbst zu Grabe und sagt infolgedessen auch kein nachfolgendes Programm an. Die Gründe für den Exodus von Radio 1 hat vorhin ja schon ausführlich der Geschäftsführer der Landeszentrale Dr. Ring dargestellt. Demnach ist das Einstellen des Sendebetriebes von Radio 1 dialektisch zu sehen. Nämlich, in jedem Abgestorbenen steckt schon wieder der Keim für neues Leben. In dem Fall neues Radioleben. Denn die Formel lautet, 4 Münchner Stadtfrequenzen minus Radio 1 ist gleich 5 Münchner Stadtfrequenzen plus eine bayernweite private Hörfunkkette.
Hier ist Radio 1 ein privater Rundfunksender des öffentlichen Rechts. Der Firmensitz von Radio 1 befindet sich in München, Charles de Gaulle Straße 4, 8000, München 83. Wir senden 24 Stunden täglich ein journalistisches Musikprogramm. Verantwortlich für Wortbeiträge Michael Tendusch. Verantwortlich für Musikbeiträge Ingo Paternoster. Gesamtverantwortlich im Sinne des Presserechts und Geschäftsführung Ingolf Glabertz. Wir wünschen Ihnen einen guten Tag.
Guten Tag. Jetzt hab aber doch wahrscheinlich der ein oder andere Fragezeichen in den Ohren gehabt. Ein Privatsender des öffentlichen Rechts. Was ist nun um Himmels Willen das?
Das hat ganz einfach den Grund, dass es in Bayern bis heute keinen privaten Rundfunk gibt. Weil unsere Verfassung das verbietet. Rundfunk muss immer in öffentlicher Hand stattfinden und deswegen gibt es die Landesmedienanstalt, die quasi die öffentliche Träger für Privatradio ist und Privatfernsehen.
Macht sich für den Hörer aber heute im
Grunde wurscht.
Ist wurscht.
Ja, okay. Und trotzdem, eins der erfolgreichsten Privatradios kommt aus Bayern, Antenne Bayern heute. War das am Anfang, waren die auch gleich super mega erfolgreich? Oder
ich habe da jetzt keine Zahlen im Kopf, aber ich glaube, die haben Bayern 3 in den ersten Jahren schon ordentlich was weggenommen.
Hören wir mal, mit welchem Wumms sie gestartet sind am 5. September 1988 um 6 Uhr morgens. Wie es sich für eine ordentliche Frühshow gehört.
Antenne Bayern. Nachrichten.
6 Uhr. Moskau. Der Schwiegersohn des ehemaligen Kreml-Chefs Leonid Brezhnev muss sich ab heute in Moskau vor Gericht verantworten. Das waren die Nachrichten von Antenne Bayern. Redaktion Uwe Frigge, Sprecher Manfred Schmidt.
6 und genau 3 Minuten, Antenne Bayern Radiodienst. Von Polizei und ADAC liegen uns zurzeit keine Verkehrsmeldungen vor. Wir bedanken uns beim bayerischen Autofahrer, dass er uns zum Sendestart nicht gleich überstrapaziert. Das ist
Guten Morgen, Bayern.
Dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Am Mikrofon Stefan Lehmann.
Hallo, guten Morgen, Bayern.
Ja. Das ist schön.
Aber auch ja, keine direkte Höreransprache, ne? Wir bedanken uns beim bayerischen Autofahrer, dass er uns nicht direkt... Also weißt du, so?
Ja.
Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns nicht gleich überfordern.
Woher kommt das? Stadt. Ist das einfach vergessen worden am Anfang, weil man so aufgeregt war? Oder war das auch ein Ausdruck der Zeit?
Vielleicht hat sich Radio zu dem Zeitpunkt noch nicht als soziales Medium verstanden. Ich glaube, das kam erst später. So als interaktives Call-in und Social Medium. Das merkt man, wenn heute zum Beispiel noch Print, alte oder also zum Beispiel Print-Journalismus,
ja.
Der spricht den Hörer ja auch oder den Leser nie direkt an. Ne, das ist auch immer sehr distanziert in der Mann-Formulierung, wie auch immer. Sehr abstrakt um die Ecke. Und online wirkt das dann immer fremd. Und gerade wenn dann irgendwie mal eine Zeitung oder Zeitschriften auf Facebook dann direkt Leute ansprechen, wirkt das immer komisch, weil man das nicht gewohnt ist. Und das Radio hat das dann halt so in den 80ern gelernt, glaube ich.
Ich glaube, das ist aber auch die große Stärke des Radios schon immer, nicht schon immer, aber eben seit den 80ern, wie du gerade sagst. Also, weil sie ja irgendwie allein dadurch, wo man Radio eigentlich auch hört, irgendwie immer dabei sind. Man sagt ja immer, Radio ist ein typisches Begleitmedium. Das heißt aber auch, es ist in vielen Situationen dabei, wo eine Zeitung es nicht hinschafft.
Hören wir noch mal einmal Antenne Bayern.
Bayerns neues Radio, Antenne Bayern.
Schön.
Aber es ist ja ganz geschickt, ne? Bayerns neues Radio. Das ist auch schon so ein großer formulierter Anspruch. Das ist jetzt nicht mehr die kleine Klitsche, eine von fünf Frequenzen. Aus München.
Ja, allerdings. Also das war dann schon eine große Geschichte und da hat der Bayerische Rundfunk natürlich dann schon die erste richtig große Konkurrenz bekommen, wobei natürlich mit den Südtirolern auch schon ein ordentliches Gebiet abgedeckt wurde.
Du hast gesagt, wenn wir noch schon hier in Bayern Stopp machen bei unserer kleinen akustischen Rundfahrt durch Deutschland, durch die Radiolandschaft, sollen wir auch noch über Radio Downtown sprechen. Im 11.02.87 ging es dort los?
Nein, das ist falsch. Nur das ist vom 11.02.87. Ich habe den Sendestart gar nicht im Kopf. Und ich habe jetzt das auch nur rausgesucht, weil ich es unheimlich lustig finde.
Da sind wir gespannt.
Das waren die News auf Radio Downtown.
All unseren Freunden von Radio Downtown. Ihr seid wieder voll dabei, wenn es heißt, Radio Downtown sendet live auf UKW 92,9 MHz. Music und News aus Erlangs Szene.
Cool.
Große Fragezeichen. Könntet ihr jetzt sehen über meinem Kopf, wenn ihr hier reingucken könntet ins Studio von Die Radio Wissen?
Ja, da ist eins. Warum?
Ich kann damit jetzt gerade nichts anfangen.
Warum?
Es ist lustig, aber war das ein Song, den die immer so zum Sendestart, also wenn es losging, gespielt haben oder was war das?
Die haben damals auch ein Frequenzsplitting gehabt. Das heißt, es gab nicht eine Frequenz, ein Programm, sondern da hat von 18 bis 19.30 Uhr Programm X gesendet und um 19.30 Uhr hat die Bundespost umgeschaltet in ein anderes Studio und dann haben die dürfen. Und die haben das halt zum Start immer gebracht.
So zum Aufwärmen, gute Laune verbreiten.
Genau.
Was mir aufgefallen ist, dass auch bei vielen Beispielen, also wir hatten den Rick DeLisle und auch hier gerade noch ein anderes Beispiel und jetzt auch hier, Englisch ist wohl sehr gerne gesprochen worden. Woher kommt das?
Ja, ich denke, man wollte einfach jung sein.
Ah.
Also im Öffentlich-Rechtlichen war das halt noch etwas biederer und da hat man natürlich Deutsch gesprochen. Mhm. Und man wollte ja die Jugend etwas mehr ansprechen und daher Englisch.
Das ist heute, glaube ich, der Trend, aber nicht mehr so, ne?
Ich denke, das geht wieder etwas mehr zurück. Geht ja auch mit, Dialekte sind ja auch wieder gefragter.
Okay.
Herr Pähler?
Ich frage mich gerade, das weiß ich gar nicht, ist eigentlich in Bayern tatsächlich, wo du gerade sagst, Dialekte sind wieder gefragt, gibt es da viele Moderatoren, die richtig bayerisch moderieren?
Würde ich jetzt, nee, glaube ich nicht. Also es kommt drauf an, was. Es gibt Volksmusiksendungen, da wird selbstverständlich noch mit Dialekt moderiert. Aber so in den großen Wellen ist es eigentlich weniger. Es gibt mittlerweile bei Antenne Bayern, weiß ich da zum Beispiel, einen Reporter, der macht Oberbayern, deckt Oberbayern ab und der macht dann auch ein bisschen Dialekt in seinen Beiträgen. Mhm. Ich glaube, das kommt gut an, weil die Leute sich da besser angesprochen fühlen.
Da haben wir es wieder, ne? Ja. Die Höreransprache.
Ja.
Wir sprechen jetzt euch auch ganz direkt an, denn ihr habt mit uns heute auch gesprochen und mitgerätselt vor allen Dingen. Unser tägliches D-Radio Wissen Aerobic findet jetzt sein großes Finale. Vor 46 Minuten und 10 Sekunden war Einsendeschluss auf das heutige Rätsel. Herr Päder?
Soll ich trotzdem nochmal die Regel erklären für alle, die jetzt gleich das Aerobic hören und gerne mitgemacht hätten? Denn ihr hört dann gleich alle eine Szene und da müsst ihr kräftig um die Ecke denken, um dann ja herauszubekommen, was es ist. Kleiner Tipp, es ist was, was man zum Basteln benutzen kann, aber da kommt ihr bestimmt selbst drauf.
Heaven's Prison. Come see. Zu Hause und glauben Sie mir, wir sind hier so...
Gibt es ja auch noch was anderes als Nachrichten?
So, gleich ist es soweit.
Mann, ist der Typ jetzt auch beim Ersten oder was? Ich dachte, er wäre beim ZDF.
Wir sind hier so gespannt wie Sie.
Sag mal, spinne ich jetzt? Bei Pro7 auch?
Einen schönen guten Abend. Fernsehstudios kann man schöner, größer und heller machen. Die Welt leider nicht.
Und sogar bei RTL 2?
Das gibt's doch nicht. Pardon.
Der ist ja überall. Und was ist das denn?
Das ist furchtbar.
Kann man es lösen?
Schwierig, oder?
Ja, fand ich auch.
Heute haben nicht so viele mitgemacht.
Doch, es haben einige mitgemacht, aber ich habe das extra mal, ich hatte nämlich schon das Gespür, dass es schwierig ist, so quer gescreent. Ich musste ziemlich viele aussortieren, weil da waren manche nur nah dran, aber eben nicht richtig.
Da warst du aber richtig hart zum Start ins neue Jahr.
Weißt du die Lösung?
Ich habe sie gelesen und zwar haben wir ja ganz viel Klaus Kleber gehört.
Genau.
Und das war sozusagen alles Kleber, was da im Fernsehen lief. Also alles Kleber, war
alles
ja
Kleber,
was zum Basteln.
Ganz genau. Deswegen habe ich, so hart wie ich bin, alle, die nur Kleber als Antwort geschrieben haben, leider rausgekickt. Am Ende blieben zwei richtige Antworten.
Sekundenkleber?
Nee, das habe ich auch rausgekippt.
Ach so.
Und ein Verein, die sich beschwert haben, das Rätsel sei zu schwer. Habe ich auch nicht mit unter die Gewinner genommen. Also,
hast du unsere Beschwerde in der Ablage P abgelegt, ne?
Habe ich abgelegt, ja, in der Rundablage. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 2.
Eins.
Okay, eins. Stefan Paul hat gewonnen. Alles Kleber hat er nämlich gewusst.
Ja.
Und wir schicken ein D-Radio-Wissen-Überraschungspaket nach Kirweiler.
Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich richtig.
Ich mich auch. Und ich sage jetzt auch nicht, wer nicht gewonnen hat.
Mal gucken, ob wir jetzt besser abschneiden. Wir sind ja auch zu zweit quasi ein Spiel auf Augenhöhe, was jetzt kommt.
Ei.
Und da würde ich mal sagen, Herr Päder, ins neue Jahr.
Was mit Köpfen?
Das wird bestimmt großartig.
Das Medienquiz.
Ich dachte, wir bleiben mal thematisch dabei. Hast du dir die große Geburtstagsskala 30 Jahre RTL angeschaut?
Ich gebe zu, dass ich das nicht getan habe.
Echt nicht?
Nein.
Ich auch nicht.
Es ist ja schon ein bisschen was verpasst? Achso, du hast es ja auch nie angesehen.
Ich weiß nicht, hast du es gesehen, Andreas?
Nee.
Du bist auch mehr der Hörfunk-Fan.
Du hörst nur Radio?
Ja.
Und würde das gehen, wenn du das Bild ausmachst?
Nee.
Okay, blöde Frage. Dann kommt jetzt meine Frage. Fragst du mich was zu RTL, 30 Jahre RTL?
Ja, ich möchte von dir wissen,
ich weiß gar nichts zu RTL.
Wann genau der Sendestart war. Und zwar war der am 1. Januar um 20.15 Uhr, am 2. Januar um 17.27 Uhr oder am 3. Januar um 18 Uhr. Der Sendestart von RTL.
Es war am 2. Januar um 17.27 Uhr mit dem Regionalfenster bestimmt. Aber ist egal, das war nicht die Frage. Ich sagte 2. Januar 17.27 Uhr.
Das ist korrekt.
Yeah.
Warum hast du dich für diesen Zeitpunkt entschieden?
Weil ich gedacht habe, den 1. Januar, wenn sie nicht gemacht haben, da war Feiertag. Den 3. machte dann aber wiederum keinen Sinn. Und das ist so eine Vorabendzeit. 17.27 Uhr ist einfach eine gute Zeit. Die würde mir auch so spontan einfallen, wenn ich irgendwas an den Sendestart bringen
Punkt
müsste.
Punkt für dich, Herr Päder.
Ich frage dich was.
Ja.
Fand ich total beeindruckend, als ich mich auch noch mal ein ganz bisschen in die Geschichte des RIAS eingelesen habe, dass es dann nämlich seit den 50er Jahren bis Ende der 70er Jahre eine Sendung gegeben hat. Wenn es die heute noch gäbe, würden wir da mit Klaus Wowereit sprechen. Weil nämlich immer der regierende Bürgermeister von Berlin dort zu hören war.
Ach so, ja.
Genau. Ja. Und jetzt möchte ich von dir wissen, A, kannst du dir aussuchen, was du lösen möchtest. Entweder wie diese Sendung hieß,
ja,
ist nicht so leicht, oder ob du mir wenigstens sagen kannst, B, wer denn quasi dann der erste zu hörende, regierende Bürgermeister in dieser Sendung war. Mitte der 50er Jahre.
Oh. Das weiß ich beides ehrlich gesagt nicht.
Weißt du es, Andreas?
Ich bin mal nicht sicher genug.
Okay, soll ich lösen?
Gerne.
Ich löse mal.
Aber
gerne.
Eine schöne Frage.
Eigentlich eine schöne Frage, ja, ne? Ernst Reuter war das, damals regierender Bürgermeister in Berlin. Und
der
hat
Ernst-Reuter-Platz.
Er hat eben eine Sendung ins Leben gerufen, die da hieß, wo uns der Schuh drückt. Und da war wirklich die Zielsetzung, dass über diese Sendung bis, wie gesagt, 1978 lief das Ganze, die Berliner Bürger, die ja in einer besonderen Situation waren, eben quasi in der Enklave, da mit dem regierenden Bürgermeister sich austauschen konnten.
Aber das war eine tolle Idee gewesen.
Ist doch die perfekte Höreransprache.
Wo uns der Schuh drückt.
Wo uns das der Schuh drückt. Fand ich total spannend, deswegen habe ich das mal mit aufgenommen.
Das nehmen wir auch mit in die nächste Ausgabe. Machen wir auch eine kleine Rubrik hier bei uns, die heißt, wo uns der Schuh drückt.
Genau.
Direkt nach dem Straßenzustandsbericht.
Ja, überall Schlaglöcher. Vor der neuen Rubrik nur Delfine zählt. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch in diesem Jahr einführen.
Ah, wir sammeln fleißig Ideen für den D-Radio Wissen Relaunch. Ihr merkt das hier schon. Das ist alles hier nur Inputsammlung. Meine nächste Frage an dich ist, RTL heißt ja nicht immer RTL.
Nee,
RTL
hieß anders.
Auch mal anders. Wie hieß RTL mal?
Die hießen auch mal RTL Plus.
Punkt für dich, Herr Päder. Ich hätte gedacht, dass du das nicht wusstest.
Ah.
Du hast es doch immer heimlich geguckt. Was hast du früher mal geguckt? Der heiße Stuhl, Tutti Frutti oder Traumhochzeiten, hast du ein bisschen mitgeweint?
Also Traumhochzeit habe ich geguckt. Ich habe auch hier auf RTL, Pronto Pelli. Salvatore, hier mit den drei Nüssen, den Hütchenspieler fand ich super.
Ja.
Muss ich schneller machen?
Nee. Ja, ja schon, aber...
Was denn?
Ich habe auch mal Traumhochzeit geguckt.
Ach so, ja, sehr schön.
Ich habe immer nicht verstanden, warum die immer nach Holland fahren mussten.
Weil da Lena de Mol ihre Studios hatte.
Ja.
So, ich frage dich jetzt was. Der Rias und heute ja auch ein weiteres Funkhaus, aus dem wir auch manchmal Gäste zugeschaltet haben, aus dem wir auch manchmal senden, sitzt ja an einem Platz.
Am Hans-Rosenthal-Platz.
Genau. Und ich habe mich gefragt, hatte dieser Hans-Rosenthal eigentlich, außer dass er irgendwie Entertainer, Moderator und so alles mögliche war, auch eigentlich noch eine offizielle Funktion beim Rias?
Die Antwort lautet ja.
Ja, und ich frage dich, wie die...
Punkt für Fiene!
Nein. Die Frage ist, welche Funktion, weil es ja ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalt, da muss alles eine offizielle Funktion haben. Welche Funktion hatte er denn?
War er bestimmt irgendein Direktor?
Nee, Direktor war er nicht. Eine Nummer tiefer.
Ach so. Er hat Chefmoderator.
Nee, er hat eine Abteilung geleitet, das sage ich ihm. Aber welche Abteilung hat er wohl geleitet?
Ich würde jetzt sagen Unterhaltung, aber das ist ja irgendwie, also irgendwie so Unterhaltungs... Wie hat man das damals gesagt?
Komm, den Punkt gebe ich dir.
Unterhaltungsleiter.
Ja, Abteilungsleiter Unterhaltung beim Rias.
Ach,
seit
doch.
1962.
Ist aber unaufgeregt. Passt sogar noch auf eine Visitenkarte.
Ja, wollte ich nur einmal sagen, weil das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe gedacht, er hat nur moderiert und so Späßchen gemacht.
Toll.
Juhu. Du musst mich noch eine Sache fragen.
Eine Frage habe ich noch für dich, Herr Päder. Mhm. RTL war ja nicht der erste Privatsender in Deutschland, weil sie erst am 2. Januar gestartet sind. Am 1. Januar ist ein anderer Sender an den Start gegangen. Und ich möchte den ursprünglichen Namen dieses Senders von dir wissen.
Boah.
Das ist nicht so schwer. Hast du überhaupt eine Ahnung, welcher Sender das war? Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine bunte Krawatte im Bild war vor einem grauen Hintergrund. Das weiß ich noch.
Das war das Sat.1? Nee, kam erst später, ne?
Es war Sat.1.
War doch Sat.1.
Der Ball.
Aber ich weiß nicht, wie Sat.1 zu dem Zeitpunkt hieß. Das weiß ich nicht.
Ganz eingängiger Name. Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk, PKS. Kein Wunder, dass sie den Namen geändert haben in Sat.1.
Ja, kein Wunder. Ich habe auch noch eine ganz kurze Frage für dich.
Ja, kurze Antwort.
Für mich ist ja... Privatradio ist ja für mich, weil ich aus Nordrhein-Westfalen komme, Radio NRW.
Hm.
Und das ist für mich verbunden mit einem Namen, den man eigentlich nur im
Nachprogramm... Elke Schneider-Banger.
Ja, das ist aber nicht die Frage. Elke Schneider-Banger hat man ja nur im Nachprogramm gehört, weil da auch nochmal sozusagen die Verantwortlichen angesagt wurden.
Ah.
Aber Elke Schneider-Banger ist ja nicht mehr Programmdirektorin bei Radio NRW, sondern wer ist das jetzt?
Dr. Udo Becker.
Das ist korrekt. Habe ich noch nie gehört übrigens im Radio.
Ha.
Elke Schneider-Banger hatte den eingänglicheren Namen, glaube ich.
Das stimmt.
Punkt für dich.
2-2 steht es am Ende sogar.
Ich auch 2 Punkte.
Ach Mensch, und dabei fühlte sich erst so schlecht an.
Ja, für mich nicht. Für mich fühlt es sich immer gut an.
Zurück zu unserer Deutschlandreise.
Yeah!
Andi?
Ja.
Wir reisen jetzt, glaube ich, so ein bisschen weiter in den Norden von Bayern, kann man so sagen. Und zwar ein Menschen, den man auch aus dem Fernsehen kennt, hast du uns noch mitgebracht.
Ich habe gerade nicht die Liste vor mir.
Tatsächlich, SWF3, Elmar Hörig.
Da sind wir, okay.
Ja.
Ist das Bayern?
Nein.
Ja, Daniel, warum machst du da auch so komische Anmoderationen? Verwirr unsere Gäste nicht.
Nördlich von Bayern.
Nördlich von Bayern?
Das ist aber auch nicht nördlich von Bayern.
Nicht wirklich.
Das ist westlich links, von Bayern.
Links von Bayern.
Auf der Karte, ja.
Links gibt's nicht auf Karten.
Also bei SWF3 gab es früher Elmar Hörig. Mhm. Und der war einer, der durfte vieles, war sehr kreativ, hat lustige Sachen gemacht. Und hier ein kurzer Ausschnitt von 1995.
Auf FM und Stereo kommt die Elmar Radio Show.
SWF3 München und so weiter Production bringt aus einer Serie Aus der hohlen Hand direkt in euer Ohr die phänomenalste Show im Radio. Die Elmi Radio Show. Sogar unser Intendant sagt, das müsst ihr euch zu denken geben. Und jetzt er.
Hallo, ich hier, ihr kleinen süßen Rübennäschen. In den nächsten 172 Minuten machen wir wundervolle Sachen mit euren Körperteilen, vor allem die oberen Ohren oder so weiter. Vorausgesetzt, ihr bleibt dran, wir haben schnuffelige Rätsel und tolle Hits und vieles, vieles mehr.
Hey!
Was?
Spiel eine Platte, du Heini!
Okay.
Alright, now.
Also so viel zum Thema Höreransprache.
Ja, super.
Ja, also ich weiß ja nicht, ob mich das jetzt abstößt oder anzieht.
Wenn man heute übrigens Elmar Hörig googelt, kommt als erstes Schlagwort Facebook, dann Homepage und dann Rauswurf.
Oh.
Interessant.
Radio kommt nicht.
Ja, vielleicht mal, wenn wir jetzt nach Hessen weiterfahren.
In welche Richtung fahren wir dann?
Ja, also von Bayern aus gesehen nördlich.
Das ist okay. Jetzt mal richtig, ja.
Hitradio FFH, dort das Privatradio. Was hast du uns da mitgebracht?
Da habe ich einen kurzen Ausschnitt aus dem Oster-Megamix, ebenfalls von 95. Hm. Da haben Moderatoren aus ganz Deutschland, vor allem vom Privatradios, die Sendungen dort moderiert. Das heißt, die FFH-Leute haben quasi Urlaub gemacht. Hm. Und dann waren noch zwei Sonderlinge dabei, sage ich jetzt mal. Unter anderem Werner Reinke, ein ganz großer HR-Moderator, vorher bei HR3 gewesen und jetzt wieder bei HR1. Und da hat er auch 2 Stunden moderiert.
Hitradio FFH, Staupilot.
Wir haben keine Meldungen über Verkehrsstörungen und wünschen gute Fahrt.
Hitradio FFH. Der Oster-Megamix.
Ostern wird hier pausenlos gemixt bei Hitradio FFH. Oh ja, den muss ich noch ausstellen, danke. Ich habe großes Coaching hier hinter mir. Mein Name ist Werner Reinke und richtig so sagte Fred, das ist der Name der Gruppe, die jetzt hier gleich singt. Right said Fred, wir mischen Ostern und wir mischen die Hörer auf. Don't talk, just kiss.
Herr Fäder,
yeah.
Weißt du, was er da gerade gemacht hat?
Nein.
mir ist gerade mein Stuhl ein bisschen
was
kaputt
hat er
gegangen.
Gemacht?
Aber also was er da gerade erzählt hat, er hat ja eigentlich total erzählt, was ihm gerade da schiefgegangen ist. Also, dass er den Ari, also diesen Pieper, immer wenn Verkehrsnachrichten sind, noch ausdrücken musste.
Ist das schlimm, dem Coaching, das zu machen?
Naja, ich glaube, es hat einfach kaum jemand nachvollziehen kann,
ja,
oder?
Das war schwierig. Ich glaube, das heißt nicht Ari, sondern das Hinz-Triller.
Bloß wir sagen immer Ari.
Ja, Ari ist das, was das auslöst hinten dran, aber das Ding heißt Hinz-Triller.
Was wird denn dann hier immer gelabert auf dem Flur?
Ja, das heißt doch D-Radio Wissen. Also, jetzt hast du was gelernt.
Dankeschön. Schreib mir das gerade mal auf.
Schreib es für mich mit, bitte.
Ja.
Das ist aber eine interessante Frage eigentlich, ne? Ob man solche Sachen, die so typisch radiospezifisch sind, ob man die eigentlich in Moderation so transparent macht, nach dem Motto.
Ah, ich finde so.
Hier vom Mikrofon, ist auch mir egal.
Ja, ich finde, man sollte das eher so als Programm wirken lassen und nicht so bauchnabelartig da was zu präsentieren. Okay. Und da wir ja hier bei die Radio Wissen sind, wollen wir jetzt auch nochmal das Wissen unterstreichen. Und es ist 19 Uhr, heißt Zeit für unsere Nachrichten.
D-Radio Wissen. Nachrichten.
um 19 Uhr mit Katrin Sielka. Trotz der anstehenden Friedensgespräche im Südsudan halten die Kämpfe zwischen der Armee und den Rebellengruppen an. Nach Angaben der Regierungstruppen rücken die aufständischen Rebellen momentan auf die Hauptstadt Juba vor. Dabei sei es zu heftigen Gefechten gekommen. Gleichzeitig meldet die Armee, dass sie selbst auf die Stadt Bor vorrückt. Bor liegt im ölreichen Bundesstaat Jonglei und wird zurzeit von den Rebellen kontrolliert. Im Südsudan bekämpfen sich das Militär und Anhänger von einem Rivalen des Präsidenten Salva Kiir. Im Nachbarland Äthiopien sollten heute Friedensgespräche für eine Lösung des Konflikts beginnen. Im Irak hat ein Selbstmordattentäter mindestens 16 Menschen mit in den Tod gerissen. Nach Behördenangaben hatte der Attentäter einen Pickup mit Sprengstoff beladen. Der Wagen explodierte in einer Einkaufsstraße in der Stadt Baladrus, rund 70 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bagdad. Rund 25 weitere Menschen sollen bei dem Attentat verletzt worden sein. Im Irak werden für viele Anschläge sunnitische Aufständische verantwortlich gemacht. Sie fühlen sich von der schiitischen Mehrheit unterdrückt. Die Schiiten haben im Irak das Sagen, seit vor 10 Jahren der sunnitische Diktator Saddam Hussein gestürzt wurde. Bei solchen Anschlägen sind vergangenes Jahr mehrere tausend Menschen getötet worden. Obwohl die Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästinensern auf der Stelle treten, ist US-Außenminister John Kerry weiter optimistisch. Bei einem Vermittlungsversuch in Jerusalem sagte er, dass ein Friedensprozess im Nahen Osten keine Mission Impossible sei. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bezweifelte vorher noch den guten Willen der Palästinenser in der Sache. Bis morgen will Kerry zwischen den beiden Seiten vermitteln und sie zu Kompromissen drängen. Dabei wird er Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas treffen. In Indien ist wieder eine brutale Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau bekannt geworden. Wie die Polizei mitteilte, war sie bereits im Oktober nahe der Metropole Kalkutta zweimal vergewaltigt worden. Am 23. Dezember sei dann ein Brandanschlag auf die junge Frau verübt worden. Sie starb gestern Abend an ihren Verletzungen. Nach Angaben der Familie ist das Mädchen angezündet worden, um die Vergewaltigungen zu vertuschen. Die New York Times und der britische Guardian haben Gnade für Edward Snowden gefordert. Die Zeitungen appellierten in Leitartikeln an US-Präsident Barack Obama, er solle den früheren US-Geheimdienstmitarbeiter sicher in die USA zurückkehren lassen. Snowden hält sich in Russland auf. Anfang November hatten die USA ein Gnadengesuch abgelehnt.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Mit Daniel Fiene und Herrn Pähler, den Machern von Was mit Medien.
Mein Name ist Daniel Fiene, Herr Pähler ist auch da.
Mhm.
Und wir haben weiter Besuch von Andreas Knedlik von digiandi.de.
Hallo. Ja, der hat für uns ja sein Was, nicht sein Was mit Medien Archiv, sondern du hast quasi für uns bei Was mit Medien dein Medienarchiv, das wollte ich eigentlich sagen, dein Hörfunkarchiv nämlich geplündert und uns ja nicht nur den Sendestart vom Deutschlandradio mitgebracht, der jetzt genau 20 Jahre her ist, sondern auch zahlreiche Ausschnitte eben aus privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern. Und wir haben ja schon so ein bisschen eine ja akustische Reise durch die einzelnen Bundesländer gemacht. Wir waren in Bayern, in Baden-Württemberg, in Hessen. Kann man eigentlich sagen, dass es wirklich regional große Unterschiede gibt zwischen den Radiosendern, jenseits der Themen, die natürlich durch die Regionalität anders sind, aber auch in der Art und Weise, wie man Radio macht und wie sich Radio anhört?
Damals oder heute?
Erst damals, dann heute.
Also
zwei Fragen in einer, super, oder?
Damals kam es halt einfach darauf an, wann die Programme gestartet sind. Also wenn man sich jetzt anschaut, wann es in NRW losging, wo wir dann noch dazu kommen, das war einfach schon in den 90ern, da war das, hat man nach draußen geschaut, quasi in die anderen Länder, wie haben die das schon gemacht? Da hat man jetzt nicht das Rad unbedingt neu erfinden müssen. Aber so Starts von Antenne Bayern oder Radio FFN oder auch FFH, ja gut, FFH war auch relativ spät schon, da ist noch ein bisschen mehr experimentiert worden. Da hat man sich neue Sachen überlegt, wir wollen das ganz anders machen als die anderen. Und dann kam es natürlich auch darauf an, was war denn schon da? Also wenn man zum Beispiel ins Saarland schaut mit SR1 Europawelle, die bereits in den 60ern quasi schon ein Magazinprogramm gemacht haben, um so das Tagesbegleit vorwegzunehmen. Mhm. Da ist dann natürlich der Stand für ein Privatradio, das Ende der 80er startet, ein anderer, als wie wenn ich beim WDR, wo es bis in die 90er sehr trocken lief, komme und dann quasi was aufziehe, was es da noch überhaupt gar nicht gibt.
Okay, das heißt also, man kann schon sagen, dass auch je nachdem, wie auch, sage ich mal, die Öffentlich-Rechtlichen schon unterwegs waren, dann auch die Privaten sich quasi daran orientiert haben. Mal bewusst gegensätzlich, vielleicht haben sie auch an anderen Stellen mal was nachgemacht, aber
ja, mit Sicherheit.
Interessant, dass es da auch so eine Wechselwirkung gibt.
Ja. Du hast von der SR1 Europawelle Saar gesprochen und die haben ja auch jetzt Jubiläum zum Januar.
Ja, und zwar heute. Die werden genau heute 50 Jahre alt, also 2. Januar 1964 ist SR1 auf Sendung gegangen in diesem Magazinformat, sage ich jetzt mal. Und vor 20 Jahren gab es dazu auch eine Jubiläumssendung und hier ein kurzer Ausschnitt dazu.
1. Januar 1994. Vor 30 Jahren wurde die Europawelle ins Leben gerufen auf SR1. Und das hat vor allem ein Mann getan. Mein erster Gesprächspartner heute ist der erste Mann damals gewesen, nämlich der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Dr. Franz May. Wie kamen Sie denn auf diese Idee, ein neues Programm zum 2. Januar 1964 zu starten, das nun ganz anders war als die anderen Programme damals, die im Radio liefen?
Damals bestand bei allen deutschen Rundfunkanstalten im Hörfunk das System der Blockwerbung. Das heißt, dass 5-10 Minuten Werbung zwischen die einzelnen Sendungen geblockt eingesetzt wurden. Das bedeutete für die Hörer, die die Werbung satt waren, dass sie auf ein anderes Programm umschalten wollen. Ich aber wollte, dass sie in unserem Hörfunkprogramm blieben. Und deswegen habe ich die Blockwerbung aufgelöst und habe immer mal eine Werbung oder zwei Werbungen zwischen den einzelnen Programmteilungen eingeführt, was natürlich dem Programm dann eine fließende Dauerhaftigkeit gab, sodass kein Hörer abschaltete, weil wenn er abschalten wollte, war schon wieder das Programm da.
Sie haben also die Werbung gestreut, aber das hat den anderen Intendanten in der ARD nicht unbedingt gefallen,
glaube ich. Nein, das hat ihnen so wenig gefallen, dass sie mich so ja von der ARD ausschließen wollten.
Oh ja.
In einer dramatischen Sitzung in Frankfurt habe ich dann doch meine Kollegen überzeugen können, dass ich auch als Europäer und angesichts der besonders schwierigen Lage meiner Anstalt einen solchen Entschluss fassen dürfen müsste. Alle Rundfunkanstalten sind, ich glaube, innerhalb ein oder zwei Jahren alle auf meine Konzeption übergegangen. Da, wo ich so beschimpft worden war, hatte ich zahllose Nachfolger nachher.
Das ist ein sympathisches Interview.
Ja, das hört sich ja wirklich an wie aus der Zeitmaschine zurück überholt. Irgendwie, der Mann spricht, also heute würde er ja im Radio so nicht mehr...
Ja, er war ja auch nicht mehr der Jüngste zu der Zeit.
Nee, ist, aber die Inhalte, was er sozusagen gerade nochmal transportiert hat und was er dann mit seinem Konzept quasi angestoßen hat, wirkt ja bis heute nach. Und zwar überall, ne? Ja. Da hat er ja nicht Unrecht.
Ja.
Kann er ja in aller Bescheidenheit mal so sagen. Müssen wir ja erstmal schaffen.
Und jetzt kommen wir mal zu den Spätzündern, wenn wir weiterreisen. Nördlich vom Saarland. Ach, übrigens, im Saarland habe ich noch einen super Gag vorbereitet. Das Hörfunkarchiv von digiandi.de ist ungefähr zweimal so groß wie das Saarland. Kann man sagen?
Manchmal. Bestimmt.
Witze mit Ansage funktionieren nicht so gut.
Nee.
Er arbeitet aber daran, dass es... Danke. Er arbeitet aber...
Wir lachen ja jetzt doch, guck.
Er arbeitet aber daran, dass es so groß wird wie Nordrhein-Westfalen von der Fläche. Das wäre nicht besser.
Ja, und zwar indem ich Sendestarts dort von dort einige habe.
Und da gibt es ja auch viele Sendestarts.
Ja, da gab es viele Sendestarts, weil es viele Lokalradios gab, die aber, wie schon gesagt, erst in den 90ern kamen. Und das erste, das war am 1.4.1990 Radio Du.
Aus Duisburg und der Sendestart klang so.
Da sind wir. Also, wir schreiben den 1. April, es ist kurz nach 12 Uhr, so wie wir es versprochen haben.
Welch eine Androhung.
Ja. Aber so, hör auch du, Radio Du. Super, oder?
Ja, das ist 90er.
Fand ich, das sagte mir schon mehr zu, ehrlich gesagt. Ja, fand ich gut.
Hör auch du, Radio Du.
Das war schon nicht schlecht.
Ich meine, am Anfang wurden ja, glaube ich, doch die lokalen Radioprogramme hier in Nordrhein-Westfalen noch relativ belächelt, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Ich weiß nicht, wie so die Akzeptanz, so generell. Auf jeden Fall waren ja richtige Rockstars, teilweise die DJs, also die dort, und die haben sich auch als DJ bezeichnet, das gibt's ja heute eigentlich alles nee, gar
stimmt,
nicht mehr.
Stimmt.
Heute sind es ja oft nur noch so Cardreader, also Leute, die irgendwie so Sätze ablesen, zum Teil sogar einem, also heute gibt es ja zum Beispiel Moderatoren, die gleichzeitig auf unterschiedlichen Wellen in unterschiedlichen Bundesländern moderieren, weil sie einfach an einem Nachmittag innerhalb von einer halben Stunde den Wortanteil von 4 Stunden einsprechen, dann wird das verschickt. Das ist schon sehr traurig.
Das ist traurig und ist eigentlich auch für den Hörer auch leicht zu hinterschauen, wenn der keinen aktuellen Bezug hat, wenn er nicht Wetter und Verkehr liest, weil das kann er dann in dem Moment ja schlecht.
Ja.
Also ist irgendwie nicht mehr wirklich Radio für mich.
DT64, wenn wir jetzt mal weiterreisen bei unserer kleinen kuscheligen Deutschlandradio oder Deutschlandreise durch die Radiogeschichte, spielte da auch eine große Rolle, das Jugendradio DT64 aus der DDR. Da hast du uns jetzt einen älteren Mitschnitt so aus der finalen Zeit von DT64 mitgebracht.
Nee, das war eigentlich schon noch ein bisschen Hochzeit, als man 1990 zusammen mit SDR3 vom Süddeutschen Rundfunk eine Mega-Hit-Parade gemacht hat, die Top 2000D. SDR3 hatte schon ein Jahr vorher eine Hitparade bei sich gemacht und zur Top 2000D hat man sich dann eben für 10 Tage zusammengeschlossen, gemeinsame Hitparade gemacht, die vorher von den Hörern bestimmt wurde und hier ein kleiner Ausschnitt, der Start.
Es ist 0 Uhr.
Nachrichten.
Nach diesen Nachrichten ist es soweit. Die erste deutsch-deutsche und längste Hitparade der Welt geht auf Sendung. Die nächsten 9 Tage werden nonstop die 2000 Lieblingstitel der Hörer von SDR3, dem dritten Hörfunkprogramm des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart und von DT64 präsentieren. Beide Programme haben sich für diese Zeit zusammengeschlossen. Für den Musikmarathon, der von der Ostsee bis zum Bodensee zu hören ist, wurden 40.000 Einsendungen ausgewertet. Den Abschluss bilden am Sonnabend kommender Woche eine öffentliche Veranstaltung in Stuttgart und Dresden.
Das klang jetzt sehr seriös und sehr trocken.
Ja, das war jetzt rein der Ausschnitt aus den Nachrichten. Danach ging es natürlich deutlich flotter weiter.
Aber das ist natürlich schon sehr symbolkräftig, ne? Also quasi eine Wiedervereinigung im Radio.
Noch vor der echten Wiedervereinigung.
Genau.
Ja. Das war ganz was Besonderes.
Das finde ich schon. Also das wusste ich auch gar nicht.
Warum hat übt DT64 heute auf so viele noch eine Faszination aus? Also ich glaube, wenn man mit vielen über Rundfunkgeschichte spricht, sagen, boah, DT64, das war so großartig. Was war es wirklich großartig? Ist da vielleicht auch ein bisschen verklärte Nostalgie dabei? Oder?
Ich glaube schon, dass es großartig war. Einerseits war es ein Programm, das es tatsächlich sonst nirgendwo gab. Wenn man sich das anhört, das war ein einmaliges Programm, was die da gestaltet haben. Es war natürlich für die DDR, aus der es ja kommt, etwas Revolutionäres. Weil die waren die Ersten, die ein bisschen freier auch mit Westmusik da wirklich hantieren durften. Und dann ist es natürlich auch ein Symbol für die Wiedervereinigung, für die Abwicklung der DDR. Dass es eigentlich keiner haben wollte nach der Wende und sich dann der MDR erstmal erbarmt hat, es weiter zu produzieren und nicht sofort abzuschalten. Da gab es ganz, ganz viel Politik mit drin, wo plötzlich von heute auf morgen auf den DT64-Frequenz RIAS 1 zu hören war. Da ging eine Protestwelle los, das kann man sich gar nicht vorstellen heute. Und da denke ich schon, das war ganz was Besonderes. Und da hängen die Leute vielleicht noch dran.
Würden Leute heute noch für ihren Radiosender auf die Straße gehen?
Nee.
Nee, ne?
Nee.
Also das wird ja nicht mal ich tun. Also das kann ich mir also wirklich nicht vorstellen.
Das ist spannend.
Ja.
Aber der MDR hat da nicht dran festgehalten, sondern auch ein bisschen umgebaut.
Jein. Also man wollte einen neuen Namen haben, nachdem er dem Programm auch die UKW-Frequenzen dann weggenommen hat und das auf Mittelwelle und Satellit, ich sage jetzt mal, abgeschoben hat, hat man gesagt, das muss weg. Das ist einfach noch zu altlastig, zu DDR-lastig. Wir wollen das umbenennen in MDR Sputnik. Und das Kuriosum war, dass MDR Sputnik dann nach wie vor noch aus der Nalepa-Straße, das heißt aus dem Funkhaus des Rundfunks der DDR, weiter gesendet hat, obwohl es ja nur noch im MDR-Sendegebiet zu hören war. Kam aber aus Berlin. Und dann hat man es, 1993 war das, im November, ist man dann nach Halle in die MDR-Hörfunkzentrale umgezogen. Das war natürlich schon auch Symbol für Veränderung. Und wenn wir uns jetzt hier mal so den Start der letzten Sendung aus Berlin uns anhören.
Zeitgeist.
Willkommen zur letzten Sendung von MDR Sputnik, die hier aus dem Funkhaus Berlin ertönt. Der Zeitgeist vom Freitag, dem 5. November. Danach tönt es ja weiter, keine Bange. Aber die letzten 3 Stunden, in denen das MDR Sputnik-Programm aus Berlin kommt, brechen hiermit definitiv an. Hallo, sagt Carla Schlender.
Hört die Frage schnell.
stop me from a singing on Blue Street.
Das war 1993, ist das richtig?
November 93, ja.
Das könnte doch heute noch so laufen, oder? Das fand ich jetzt wiederum sehr ansprechend, die Moderation.
Ja, ist es ja auch, finde ich schon. Wenn wir jetzt 3 Stunden vorspulen,
dann klang das so.
MDR Sputnik. Rush Hour. Hey!
Deutschland neu entdecken. Halle von Wilhelm Bartsch. Per Bahn geht es an der schlachtschiffähnlichen Malzfabrik von Schkeuditz vorbei, an deren Gemäuer fast schon die Losung verdämmert ist. Wir Malzarbeiter kämpfen für die nationale Front. Der nationale Sieg ist nun gewiss, aber Malz wie Hopfen hier erst einmal verloren. Wir sind in Halle, das sich so schlecht übertünchen lässt, noch schwerer aber sich in seinem Geiste fassen lässt. Wer dort ausstieg, musste triftige Gründe haben. Kurt Götz, ein Hallenser, meinte, dass das Beste in Halle der Bahnhof wäre, denn von hier aus könne man in alle Himmelsrichtungen der Welt flüchten. Aber ebenso kann man aus diesen Weltrichtungen Halle gut erreichen. Und da sind wir, ein Sputnik ging nieder, Halleluja, Halle, von jetzt an sendet dieses verrückte Sputnik-Team von den Gestaden der Saale. Ansonsten bleibt alles, wie es ist, und deshalb gibt es jetzt die Rush-Hour zuvörderst, die Schlagzeilen.
Ja, herrlich. Das ist schön, oder?
Super. Ich wusste nicht, dass Halle sozusagen das Hannover des Ostens ist.
Nein, es ist Celle, glaube ich.
Ja? Ja? So schlimm?
Ich weiß nicht. Ah. Ja, das, aber Freunde macht man sich wahrscheinlich erstmal nicht in Halle, ne? Aber das war denen egal.
Ja, es sind auch nicht alle nach Halle gegangen. Also viele sind in Berlin geblieben und haben dann versucht, Fuß zu fassen bei den Jugendprogrammen von SFB Radio 4U und beim Rockradio B vom ORB. Da hören wir jetzt ganz kurz Lutz Bertram, der ebenfalls ehemals Jugendradio DT64 ist.
Uhr, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg mit Nachrichten.
Rockradio B.
Willkommen allerseits, mein Name ist Lutz Schramm, 3 Stunden Rockradio B, das Jugendprogramm des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg.
Shame on me, kleine Korrektur, ich habe Lutz Bertram gesagt. Lutz Schramm meint ihn natürlich.
Ich hätte es nicht mal gemerkt. Ich war so fasziniert, habe zugehört.
Ich finde es interessant, dass wir über so viele Programme reden, die es heute im Prinzip nicht mehr gibt. Ne? Also die ja, alle irgendwie umgebaut, abgewickelt, in neue Programme aufgegangen sind und so. Das ist schon sehr bewegend, was da eigentlich in den letzten 20 Jahren passiert ist.
Das ist ja auch das Interessante. Und gerade deshalb betreibe ich das, dieses Vergessen, da irgendwie ein bisschen zu bremsen, zu wissen, dass zum Beispiel aus diesen beiden Programmen von SFB und ORB dann Fritz entstanden ist. Vom RBB jetzt.
Aber von der Ansprechhaltung ist ja Fritz heute extrem viel jünger als das, was wir gerade gehört haben, zum Beispiel.
Ja.
Also das war ja, glaube ich, eher schon die etwas älteren Jugendlichen, die da angesprochen worden sind, vielleicht sogar junge Erwachsene und so weiter und so fort. Und Fritz ist ja wirklich, ja, so, möchte, also 20 ist er ja schon alt.
Ja. Ist auch, wenn man DT64 hört, dann denkt man im ersten Moment auch nicht, das ist doch kein Jugendprogramm. Also aus heutiger Sicht. Ja.
Ist eigentlich, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, Andreas, archivierst du das eigentlich eher für dich selbst oder für die Allgemeinheit? Oder?
Also primär für mich selbst. Mhm. Das Problem für die Allgemeinheit, ich habe ja keine Rechte an dem Zeug. Also ich kann das ja jetzt nicht in die Welt verteilen mit Musik und so weiter. Das kann ich ja nicht einfach machen. Das
Aber wenn sich jetzt einer bei dir meldet, dann musst du sagen, du hast nicht die Rechte daran, du kannst es ihm leider nicht zur Verfügung stellen.
Man kann mir immer mal schreiben.
Okay.
Da haben sich sogar schon Sender, die mal irgendwas für einen Sendergeburtstag zusammenschrauben wollten, aber schon tatsächlich
wieder gemeldet. Das gab es schon mal, ja. Das gab es schon mal.
Das hätte ich mir teuer bezahlen lassen.
Aber das ist ja das Schöne an so einem Hobby eigentlich, dass man eigentlich nie weiß, was daraus mal entstehen kann. Eigentlich.
Das stimmt.
Ja. Lass uns nochmal im Osten bleiben, aber ein bisschen in der Zeit zurückgehen, ins Jahr 1987.
Mhm.
Was hast du uns damit gebracht?
Das ist von einem Privatradio, das nannte sich Radio 100. Und da gab es eine Sendung, Radio Glasnost. Die war sehr linkslastig. Und da hat dann die DDR sogar Störsender eingesetzt dagegen.
außer Kontrolle. Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz.
Vielleicht das nochmal dazu zu sagen, Radio 100 kam aus West-Berlin.
Ja, ne? Genau.
Weil das war mir gar nicht so.
Und die Sendung war eben an den Osten gerichtet.
Okay. Ja.
Aber interessant, dass es sozusagen auch politischen Privatfunk gab.
Ja, ja. Das gab es damals.
Gibt es ja heute im Prinzip auch nicht mehr.
Nee, aber ich glaube, das mag wirklich tatsächlich an den zeitlichen Umständen gelegen haben. Genau. Ich glaube, es gab, so stelle ich mir das vor, vor der Wiedervereinigung gab es, glaube ich, in Berlin niemanden, der unpolitisch war.
Ja.
Also ich glaube, gerade in Berlin war das, gehört das dazu.
Das war einfach so geprägt,
ja, diese Stadt. Ich auch.
Ja. Ja.
Lass uns jetzt mal noch ein bisschen in den Norden gehen, zum Ende unserer Deutschlandreise. Und dort geht es eher unterhalten dazu, gerade wenn wir in den Privatfunk in Niedersachsen uns mal vorknöpfen. Das gute alte Frühstücksradio war, und da ist ein Ausschnitt eigentlich aus einer Zeit, die schon, ja, 92, haben wir gerade was gehört, ja schon von Rockradio B. Und wie klingt dann jetzt FFN? Wie unterscheidet sich das?
Es unterscheidet sich insofern, dass FFN natürlich schon in gewisser Weise ein bisschen formatiert war. Klar. Man hat ein Tagesbegleitprogramm gemacht, aber es gab natürlich noch mehr als heute so Highlights, die rausgestochen sind, so Spezialsendungen. Und da gab es zum Beispiel am Sonntag immer das Frühstücksradio, gemacht von Dietmar Wischmeier und Oliver Kalkofe, der ist ja wohl sehr bekannt. Und hier mal ein kurzer Sendungsbeginn, wo Oliver Kalkofe allerdings alleine ist.
Radio FFN. Das Frühstücksradio.
Mit Heinz-Werner Brunks und Geine. Ja, ich so, Barbie hat sich mal Urlaub genommen, schön nach Kalifornien. Ich bin das erste Mal alleine hier im Studio. Ist das herrlich? Ja, Gott, ich meine, der hat da irgendwie so eine Billigreise, aber er gattert nicht und ich meine, ist nichts für mich. Ich lieber schön, hänge da lieber eine Woche dran in meinem Betonwerk da in Hamm-Üntrop. Schön, könnt euch das gar nicht vorstellen. Herbstsonne, stillgelegte Silo, Sonne geht unter. Ja, das ist meine Welt, das ist meine Welt. Und außerdem stinkt es das erste Mal nicht so nach Fisch hier in diesem Studio und wir werden eine schöne Sendung machen.
Ja, gut, dass wir dazu gesagt haben, dass Oliver Kalkofe das war. Ich hätte ihn nicht erkannt.
Ich auch nicht.
Nee, und das ging die ganze Sendung so.
Ist das nicht anstrengend?
Ja, es ist anstrengend.
War es denn lustig? Also viele haben ja noch das Frühstücksradio als wirklich lustig in Erinnerung.
Ich kenne es zu wenig, um da jetzt ein Urteil zu fällen. Hm. Ist nicht so ganz mein Humor, muss ich sagen.
Okay, sehr diplomatisch.
Ist auch eine schöne Formulierung, die merke ich mir. Ich kenne es zu wenig, um sagen zu können, ob es lustig ist. Das schreibe ich mir in meine Kladde.
Ich finde es ja auch sehr schön, dass wirklich früher es mehr Stationen gegeben hat, die eigene Songs hatten. So. Ja, sei es so zum Sendestart oder so generell. Und da hast du noch aus Schleswig-Holstein, von Radio Schleswig-Holstein, einen Stationssong mitgebracht. Weißt du, von wann der ist?
Das dürfte einer der absolut bekanntesten sein. Den gab es zum Sendestart 86.
Hier im Norden ist dein Land.
Du lebst ja gerne hier.
Seen, Inseln, Meer und Strand.
Der Wind oft Überstärke 4.
Dein Land ist Schleswig-Holstein.
Zwischen Nordsee und Ostsee.
Hier kann Alltag Urlaub sein.
Mit dem richtigen Dreh.
Neue Töne für den Norden. Radio Schleswig-Holstein.
RSH macht Laune pausenlos. Das Musikpaket ist riesengroß.
Da sind wir prima drauf. Der Norden dreht auf, der Norden dreht auf. Komm doch auch mal drauf, dreh auf. Neue Töne für den Norden. Radio Schleswig-Holstein.
Ah, da geht mir doch das Herz auf. Oder?
So wird auch das neue D-Radio Wissen klingen.
Ich glaube auch.
Ja, das können wir an dieser Stelle schon mal verraten.
Back to the roots.
Das ist interessant, also, aber ich meine, ich kann schon verstehen, dass das wirklich Leute angesprochen hat.
Ja.
Weil das ja einfach so ein bisschen so dieses Wir und dieses Heimelige, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Und das ist eben das Neue vom Privatfunk gewesen, das gab es vorher nicht in der Art und Weise.
Und dann gab es ja irgendwann die Phase, wo dann auch tatsächlich die öffentlich-rechtlichen Sender angefangen haben, den Privatfunk zu imitieren, indem sie die Jugendwellen gelauncht haben. 1995 kam ja eins live dazu und ein Jahr vorher ist Enjoy, glaube ich, gestartet.
Genau, am 4.4. um 4.44 Uhr am Nachmittag.
Hören wir mal kurz rein, da eine Testschleife davon.
Neu ab 4.4. 4.44 PM auf dieser Frequenz. Enjoy Radio, ein völlig neuer Sound. Am Nachmittag wird aufgedreht. Mehr Infos gibt's später. Stay tuned.
Und das ist interessant eigentlich. Schon eher die Ansprechhaltung, wie wir sie heute kennen, ja. Aber die Sounds auch total alt irgendwie.
Na gut, das ist bleibt wahrscheinlich nicht aus, ne?
Ist ja auch schon 20 Jahre her.
Ja.
Interessant. Damit haben wir jetzt eine ganze komplette Deutschland-Tour mit dir gemacht, aber wir sollten eigentlich noch etwas uns anhören, was mit Deutschland zu tun hat, aber außerhalb von Deutschland eine Relevanz hat.
Genau, und zwar die Deutsche Welle. Die haben quasi ihr normales Hörfunkprogramm vor gut 2 Jahren eingestellt. Das heißt, es gibt kein lineares Hörfunkprogramm in deutscher Sprache mehr von der Deutschen Welle. Man kann sich bloß im Internet bedienen. Und hier die kurzen letzten Nachrichten der Deutschen Welle auf Kurzwelle.
Deutsche Welle. Nachrichten. In Deutschland ist es 23 Uhr, das Wichtigste in Schlagzeilen. Und nun noch ein Hinweis in eigener Sache. Mit der Umstellung auf mitteleuropäische Zeit am Sonntag wird die lineare Ausstrahlung des deutschen Programms und damit auch die Ausstrahlung der stündlichen Nachrichten beendet. Wir, die Redaktionen des deutschen Programms, möchten uns herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern für die langjährige Treue bedanken. Wir würden uns freuen, wenn Sie in Zukunft unser multimediales Online-Angebot ebenso treu durch Anregungen, Lob oder Kritik begleiten würden. Soweit die Nachrichten. In Deutschland ist es jetzt 23.10 Uhr.
Das ist noch so eine Formulierung, die wir uns aufschreiben sollten, weil wir als Digitalkanal ja weltweit zu empfangen sind, auch übers Netz. In Deutschland ist es jetzt 19.27 Uhr. Andreas, es war mir eine große Freude, diese ganzen Ausschnitte, die du rausgesucht hast und die ganzen O-Töne. Das war eine sehr spannende Reise. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich muss jetzt noch ganz kurz ein ganz, ganz großes Danke an alle richten, die mir irgendwelche Mitschnitte zur Verfügung gestellt haben. Weil sonst könnte ich das alles gar nicht machen.
Und was alles in seinem Archiv drinsteckt, wenn euch das interessiert, auf digiandi.de gibt es eine ganz tolle Suchfunktion, auf der ihr dann auch nochmal schauen könnt, wer da so drinsteckt. Herr Pelle, ich habe dich da drin auch entdeckt.
Ah, sehr schön. Dann werde ich dich da sicherlich auch finden.
Andreas Knedlik, danke für deinen Besuch.
Danke, hat mich sehr gefreut.
Herr Peller, danke für deinen Besuch.
Fine, danke für deinen Besuch.
Und wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.